Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute einem schönen Draußenthema widmen, nämlich dem Kochen am Lagerfeuer, über dem Lagerfeuer, im Lagerfeuer, wie auch immer. Hab dazu die Mora Fütterer als Expertin mir ins Gespräch geholt. Hallo Mora, schön, dass du heute mit uns sprichst.
Hallo Kerstin, schön, dass ich dabei sein darf.
Aber gerne doch. Die Mora ist nämlich wirklich Grillexpertin, betreibt nebenher noch in Stuttgart-Ost eine wunderbare Szene-Kneipe, in der ich auch schon war, das Schlampatius. Hat auch eine schöne Seite, nämlich die mocuisine.de. Den Link zum Schlampatius würde ich dann nachher auch noch in den Shownotes angeben, genauso wie deine Seite, Mora. Außerdem hast du mehrere Bücher geschrieben und am aktuellsten am Start ist Ja, ich grill vegetarisch und Burn Dutch Oven Burn. Da kann man sich dann auch gern weitere Anregungen holen. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir mitten ins Thema ein. Liebe Mora, was ist denn für dich so der Reiz der Feuerküche? Warum macht man das?
Für mich ist das tatsächlich ganz klar dieses Draußensein. Mhm. Draußensein, das Gesellige. An der frischen Luft. Und ich finde, dass man das gerade mit Lagerfeuer, mit Glut, hat man das halt, finde ich, ganz, ganz dolle. Das hat man am Gasgrill jetzt auf der Terrasse draußen nicht so arg. Aber es ist tatsächlich hauptsächlich einfach dieses frische Luft, draußen sein, gesellig sein. Jeder kennt das ja auch. Man guckt auch immer so gerne ins Feuer.
Ja.
Kann man ja, bei vielen Bierchen kann man das stundenlang zelebrieren.
Die Gespräche laufen auch oft besser, wenn man wirklich in eine offene Flamme guckt oder eben in die Glut. Also habe ich oft den Eindruck.
Genau. Das sehe ich auch so.
Okay, also es ist dieses Gemütliche. Was brauche ich denn an Grundausstattung? Je nachdem, ob ich jetzt grillen möchte oder wirklich mit dem Dutch Oven arbeiten. Das ist ja so ein gusseiserner Feuertopf für alle, die das nicht ganz genau wissen, was das ist. Was sagst du, sind so die absoluten Basics, damit es überhaupt Spaß macht und losgeht?
Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, welchen Anspruch ich habe. Weil wenn man es ganz runterbricht, braucht man natürlich vielleicht auch einfach nur einen Stecken. Und kann sich damit Würstchen grillen.
So. Okay, das ist wirklich sehr basic. Ich denke, das haben die meisten auch wirklich schon mal gemacht. Ja.
Wenn man aber ein bisschen loslegen möchte, eignet sich am besten tatsächlich ein Dutch Oven, ein gusseiserner Topf. Da hat man auch die meisten Möglichkeiten einfach von der Zubereitung, weil man da drin einfach schmoren und backen kann und doch auch in den Deckeln auch kurz braten. Deshalb, ich denke, das ist die einfachste Variante. Sonst gibt's natürlich auch Waffeleisen, Glühweinkocher für die Lagerstelle. Also es gibt ja wirklich viel Gimmicks. Aber ich glaube, so für den Starter und von der Vielfältigkeit ist es definitiv ein Dutch Oven.
Man muss dazu sagen, ich habe dein Buch auch da, eben dieses Dutch Oven Buch. Und da sieht man auch schon die ganze Bandbreite. Da ist wirklich alles dabei, von Nachtisch über Brot ist, glaube ich, auch drin. Jedenfalls so die gängigen Sachen, Eintopf und so, was man sich eh gut vorstellen kann. Also das stimmt wohl. Also mit dem gusseisernen Topf durfte man eigentlich fast am meisten Bandbreite haben. Würdest du sagen, dass Kohle, Holz am wichtigsten ist? Gas haben wir schon ein bisschen ausgeschlossen wegen dem Gemütlichkeitsfaktor. Würde ja aber wahrscheinlich auch gehen.
Würde auf jeden Fall auch gehen, ja. Aber wir reden ja von Outdoor-Lagerfeuerküche.
Ja.
ob das jetzt Holz oder Holzkohle ist, boah, stelle ich jetzt mal dahin. Ich glaube, wenn man jetzt vom Geschmack ausgeht, glaube ich, macht das wenig Unterschied, wenn man von dem Dutch Oven auch ausgeht. Ich denke, es liegt ein bisschen daran, wie weit man einfach schon ist. Ich denke, der Anfänger tut sich mit Holzkohle oder Briketts einfach deutlich einfacher. Und der Profi kann, glaube ich, mit echtem Feuerholz und der entstandenen Glut einfach besser irgendwo umgehen. Ich denke, das ist so ein bisschen, wie man sich rantasten möchte. Genau, weil man hat ja diesen Vorteil bei den Briketts, da gibt's auch viele Rezepte, bei mir nicht. wie viele Briketts lege ich nachher auf mein Gargut, auf meinen Topf drauf? Das macht's für den Anfänger natürlich recht leicht. Mhm. Wenn ich aber eben einfach eine schöne Glut habe, kann ich da eben auch mein Gluthaufen drauf machen. Das ist aber so ein bisschen erfahrungswert, wie viel Hitze ich da brauche.
Und wenn ich jetzt nicht im Dutch Oven was machen will, sondern ganz einfach auf einem Grill, also Grillrost, wie man das so kennt,
ja.
Was empfiehlst du da?
Ja, also ich als altes Öko-Kind empfehle da ganz klar das Feuerholz, aber weil man sagen muss, weil man das nachher halt nochmal anzünden kann, dann hat man einfach ein schönes Lagerfeuer. Wenn man jetzt Langzeit grillen möchte, also ich muss sagen, beruflich zum Beispiel nutzen wir auf jeden Fall Holzkohle, weil es einfach länger Hitze gibt und man nicht so oft nachlegen muss. Von der Romantik her würde ich auf jeden Fall Holzkohle nehmen und auch weil, ach, wenn man so ein schönes Feuer hat, ich komme jetzt nochmal zurück, so ein Würstchen da rein zu halten, ist ja auch ganz nett.
Also keine Scheu vor zu großen Basisrezepten. Man kann auch mit dem Würstchen im Stecken Spaß haben.
Genau.
Gut, aber jetzt sind wir eigentlich schon dabei, Einsteiger, wie beginnt man? Ne? Also das Einfachste ist wahrscheinlich wirklich ein Würstchen grillen, vielleicht auf einem Grillrost ein Steak sich brutzeln. Man kennt ja auch das Stockbrot, das ist ja eigentlich auch so einsteigerkompatibel, da braucht man eigentlich auch nicht mehr als Feuer und ein Stecken und einen guten Teig. Wenn jetzt aber jemand sagt, boah, mich reizt das schon mal wirklich was auf dem offenen Feuer zu kochen, sei es jetzt im gusseisernen Topf oder aber auch auf dem Rost. Was ist so dein Tipp, wie man da am besten beginnt?
Also das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dafür zu sorgen, dass ich eine gute Glut habe.
Mhm.
Und wenn ich Essen zubereiten möchte, dann auch lieber Glut wie Feuer. Bei Feuer wissen wir alle, das verbrennt einfach super schnell. Mhm. Weil du das mit dem Stockbrot gesagt hast, man kennt das ja klassisch auch aus der Kindheit, außen schwarz, innen rot. Rot.
Ja. Ja,
so. Genau. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man jetzt keine offene Flamme hat. Das heißt, die erste Vorbereitung ist auf jeden Fall, eine gute Hitze, eine gute Glut hinzukriegen. Und da finde ich auch, darf man gar nicht ungeduldig sein. Das braucht einfach Zeit.
Ja. Also schon im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit einplanen. Vielleicht das erste Lagerfeuerbierchen schon mal öffnen, während man darauf wartet, dass sich so die Glut bildet.
Richtig, vielleicht auch das zweite.
Vielleicht auch das zweite, wenn es länger dauert.
Ja, genau. Und gerade, also ich finde, um ein Lagerfeuer, also um es anzuschüren, finde ich Holz tatsächlich schon wichtig, dass man sich so ein, ich sage jetzt mal, Holztürmchen baut.
Mhm.
Weil das einfach auch mit der Luftzufuhr, finde ich persönlich, einfacher ist. Man kennt das ja, diese Tipi-Form, die man gerne macht, um es dann anzuzünden. Also das finde ich beim Lagerfeuer, egal für was man sich letztendlich entscheidet, mit dem man nachher grillen möchte, da finde ich das Holz tatsächlich schon wichtig, dass man das für den Prozess nimmt.
Mhm.
Ja.
Okay, und würdest du sagen, fang besser mal mit dem Eintopf an oder wag dich ruhig an den Nachtisch oder gleich mal ein Brot oder Fischgrillen machen ja auch viele auf dem offenen Feuer.
Ja, dem Anfänger würde ich tatsächlich empfehlen, klassischen Eintopf zu machen, weil da kann noch nicht so viel passieren. Das finde ich so als Starter beim Eintopf. Wir wissen alle, umso länger der vor sich hinkocht, umso besser wird er. Von daher, da kann doch nicht so viel passieren. Alles, gerade Brotbacken zum Beispiel. Ich finde Brotbacken oder eben auch Kuchen, also im süßen Bereich, das finde ich, da muss man schon ein Profi sein. Das finde ich richtig schwer, dass das einen einfach nicht anbrennt, weil das doch einfach, es ist ja nicht wie im Backofen oder es ist auch nicht wie eben auf dem Gasgrill, dass ich mir das ein bisschen steuern kann mit Regelungen.
Sondern man sieht es ja auch nicht, ne?
Richtig.
Da ist, wenn du den Deckel hebst, jetzt gerade denke ich an Dutch Oven, du hebst den Deckel, oben sieht es noch so schön hell aus, eigentlich zu hell, und unten kann es einem dann schon angeschmuggelt sein.
Ja, das ist richtig. Nee, deshalb würde ich dem Anfänger auf jeden Fall empfehlen, irgendeinen schönen Eintopf zu machen. In welcher Form ist das egal? Da finde ich nämlich auch, kann man ab und zu, auch wenn die Glut auf dem Deckel eben schon drauf liegt von dem Dutch Oven, da kann man, finde ich, schon ab und zu den mal versuchen, so ein bisschen auch anzuheben, dass man reinlinsen kann. Das ist so bei Backware nicht immer so gut, wenn man das macht.
Ja, das stimmt. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin ja auch schon ein bisschen in der Feuerküche unterwegs, mache ja auch als zertifizierte Wildpflanzenpädagogin Kurse und ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 20.04. mache ich bei mir im Ort auch einen Einsteigerkurs. Und da es sich wirklich um Einsteigersachen handeln soll, ich finde es ja am einfachsten, so einen Gulasch zu machen. Der hat mir eben die Feuchtigkeit, dass einem nichts passiert. Aber dadurch, dass es eben Fleisch ist, was gegart wird, hat man auch schön lang Zeit. Also da kommt dieses Gemütliche auch raus. Also das finde ich aus meiner Erfahrung so als Einsteiger-Rezept eigentlich am leichtesten. Ich verweise auch dann in den Shownotes auf meine kleine Veranstaltung. Wenn irgendjemand Bock hat, kann er natürlich gerne mal kommen und auch ein bisschen in das Lagerfeuer kochen, reinschnuppern. Würde mich sehr freuen. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Thema. Jetzt habe ich schon gehört, du sagst Eintopf. Ich sag, Gulasch ist prima zum Starten. Fortgeschrittene, sollen die sich vielleicht schon an den Grillfisch wagen? Da gibt es ja auch so schöne Grillrosts. Oder vielleicht mal mit Brot sich an ein Brot sich rantasten?
Brot, also wie gesagt, Brot und Kuchen, das würde ich auf jeden Fall mir bis zum Schluss aufheben, dass die Enttäuschung einfach nicht zu groß ist, wenn es nichts wird. Sonst, ich sage jetzt mal, also Schmorgerichte sind, sage ich jetzt mal, relativ simpel. Wie du eben sagst, tatsächlich das Gulasch ist auch ein gutes Beispiel. Und die fortgeschrittenen, Fisch ist natürlich so ein Thema. Fisch hat man ja schon eigentlich gerne, wenn das nicht tot gekocht ist nachher alles. Das würde ich schon eher den Profis auch ein bisschen mehr überlassen, dass die diese Zeitzone, ich glaube, das hat man ein bisschen besser im Griff wie als Anfänger. Außer, das mag ich nämlich sehr, sehr gerne, man macht so eine schöne Fischsuppe.
Ja, da sind wir wieder beim Flüssigkeitsthema, womit man sich es einfach ein bisschen leichter macht. Ne?
Ja, genau. Oder was ich auch ein bisschen eher tricky finde, das würde ich jetzt Anfängern auch nicht unbedingt empfehlen, man kann ja in diesen gusseisernen Töpfen auch auf mehreren Ebenen etwas garen, indem man da wie so kleine Zwischenroste, sage ich jetzt mal, reinlegt. Das würde ich auch eher den Profis überlassen oder mir mehr Zeit geben dafür, weil da hat man die gleiche Gefahr wieder, dass es sein kann, unten ist es schwarz und oben ist es roh. Genau.
Okay, genau. Also wirklich mal langsam und vorsichtig rantasten. Apropos, ich habe auch mal dein Ofenschlupfer-Rezept ausprobiert und fand das auch sehr spannend, vor allem, weil das dann so ein bisschen aufgegangen ist. Also war eher das Problem, dass mein Töpfchen zu klein war. Also, das war dann schon kritisch, dass es eher rausgekommen ist und dann halt irgendwie angefangen hat, ein bisschen arg dunkel zu werden. Aber es hat geklappt.
Den Deckel und also geschmeckt.
Ja, wirklich, es hat den Deckel angehoben ein Stück weit. Ich habe dann auch mal für mich selber eine Notiz gemacht, ein bisschen weniger Flüssigkeit zu nehmen, jetzt einfach für die Größe von meinem kleinen gusseisernen Topf. Also das hat schon zwei oder dreimal wirklich gut geklappt und ist halt auch spannend, ne? Und einmal haben wir es auch geschafft, Dampfnudeln zu machen.
Oh ja,
das fand ich auch ganz spannend, weil ich habe extra im Internet nach einem Rezept geguckt. Ah ja, prima, alles gut und das vorbereitet. Und dann stand mit dem Rezept, und jetzt schieben sie es in den Backofen. Ich so, ja, prima. Ne? Haben die zwar einen gusseisernen Topf, auch schön beschrieben. Und jetzt rein in den Ofen. Und ich so, oi, jetzt haben wir ein offenes Feuer. Mal gucken, ob das was wird. Aber auch das hat geklappt. Also man darf sich dann auch ein bisschen an was Kniffligeres ranwagen. Auch ich habe es geschafft.
Auf jeden Fall. Und deshalb solltet ihr zu Kerstin auf ihren Kurs gehen.
Dass ihr euch das Dank, was für Fehler gibt es denn, wo wir schon so bei den Schwenken sind? Was für Fehler gibt es, die man besser vermeiden sollte oder ganz gut vermeiden kann? Zu oft den Deckel heben und reingucken zum Beispiel oder...
Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man zu viel Glut benutzt. Gerade oben auf dem Deckel drauf. Okay. Weil das Ding ist ja schon, wenn dieser Topf einfach komplett eingepackt ist nachher und je nachdem, was da drin ist, kann das auch mal in die Hose gehen. Weil man darf ja nicht vergessen, wir wollen ja die Funktion so ein bisschen eigentlich schon wie einen Backofen nachmachen.
Ja.
Und wenn ich es halt dann doch mal schaffe, da auf Riesentemperaturen zu kommen, dann kann es sein, dass ich da wenig Spaß dran habe. Da würde ich den Anfängern eher empfehlen, mich da ein bisschen ranzutasten. Weil gerade bei das Backen, das klammern wir aus, das geht nicht. Da kann man sich nicht rantasten. Aber wenn ich eben Gulaschsuppe, was auch immer, alles mit Feuchtigkeit macht, da würde ich auch eher empfehlen, mal lieber ein bisschen weniger Glut erstmal drauf zu machen, bevor ich das ganze Ding vollpacke.
Ja.
Dann habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht auch mal reinzugucken. Das mit dem Reingucken ist halt auch immer so ein bisschen ein Ding. Kann man machen, fliegt meistens ein bisschen Asche mit rein.
Gut, darauf muss man sich einstellen, ne, bei der Feuerküche. Ja. So ganz septisch wird das grundsätzlich nicht, denke ich.
Ja, das ist richtig. Also ich denke, dass das Temperaturding, ich glaube, da kann man am meisten falsch machen, sonst ich weiß nicht, das ist jetzt auch, wenn man den Rost, wenn man ganz klassisch einfach grillt, ne, mit dem Dreibein über der Feuerstelle, mit dem Rost, da kann man natürlich immer den Tipp geben, dass man sich auch bei einer Feuerstelle einfach verschiedene Temperaturzonen einbaut, dass ich auf der Seite irgendwie viel Glut und bisschen Feuer habe und auf der anderen Seite vielleicht wenig oder sogar gar keine, weil ich dann einfach die Möglichkeit habe, das, was ich grillen möchte, zu verschieben. Also Fleisch zum Beispiel, dass ich das auf der heißen Glut angrillen kann und dann lege ich es eben daneben und lasse es fertig garen.
Ja, oder auch was warm halten, ne? Ja, wenn's jetzt, wenn man mehrere Sachen hat und es wird ungleich fertig, ne, dann kann man da eine Ecke nehmen, um das Zeug ein bisschen warm zu stellen.
Ja, das ist richtig, ja. Und was man natürlich auch sagen muss, man muss natürlich auch nicht alles in die Glut reinstellen. Man kann natürlich auch einen Topf ganz wunderbar natürlich einfach auf dem Rost über dem Lagerfeuer benutzen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Also man muss ja nicht zwangsweise alles in die Glut reinpacken. Man kann es auch einfach oben drüber packen.
Und empfiehlst du da auch Feuerschalen? Funktioniert das genauso gut wie jetzt so das klassische Lagerfeuer, das man im Boden entfacht?
Ich würde sagen, dass das genauso gut funktioniert. Ich denke, da hängt es nur manchmal von der Größe der Feuerschale ab. Zumindest hatte ich schon mehrere Feuerschalen in meinem Leben, die kleiner waren und dadurch auch sehr, ich sage jetzt mal steil, also sehr rund. Da fand ich ein bisschen problematisch, diese Glut auch mal ein bisschen zu verrücken, wenn ich das wollte.
Ich denke, ja, wenn man vor allem...
Ja,
deshalb, wenn man so eine kleine hat, dann hat man keine Zonen, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, und wenn ich natürlich irgendwo so eine klassische Feuerstelle im Wald habe oder sowas, die ich nutzen darf, denkt dran, liebe Leute, man darf nicht überall einfach so Feuer entzünden.
Das ist wichtig, vor allem wenn wir wieder einen trockenen, heißen Sommer kriegen, dann ist das kein Spaß, dann nimmt man wirklich besser eine Feuerschale.
Richtig, richtig. Nee, und da, aber da kann ich mich ja meistens tatsächlich ein bisschen besser ausbreiten einfach, wie mit einer Feuerschale.
Außer ich habe eben eine Feuerschale. Ja, und es gibt ja eben auch diese offiziellen Grillstellen, die sind, soweit ich es kenne, meistens auch so groß, dass man eine Chance hat, mit mehreren Bereichen zu arbeiten, vielleicht sogar ein Dreibein an eine Ecke stellt und in die andere noch einen Topf stellen kann. Oder was ich auch mal ganz spannend finde, in diesem Percolator genannten Kaffeemaschine, sich Kaffee zu machen. Das finde ich auch immer nett, weil da läuft der Kaffee ja so mehrfach durch und den kann man hin und her rücken, kann man auch Tee drin machen, wenn man das möchte. Ich als Kräuterhexe finde das immer ganz schick, wenn man dann einfach auch irgendwie Wildkräuter gesammelt hat. Und also da gibt es viele Möglichkeiten, was man im Feuer eigentlich Schickes anstellen kann.
Glühwein lässt sich da auch ganz gut drin machen.
Aha, komisch. Ja. Aber der verkocht dann vielleicht ein bisschen schnell, ne?
Ja, das kann schon sein.
Als gerade den Percolator. Der läuft ja so durch in der Hitze, durch. Ne?
Ja. Und, aber Kerstin, kannst du mir dann sagen, weil wir haben das nämlich auch schon öfters ausprobiert mit dem Kaffee. Ja. Und das sind immer, ich habe keine Ahnung, ich glaube 1,5 oder 2 Liter passen da rein. Wir haben das aber nur nie geschafft, dass der Kaffee wirklich Kaffee war. Wie lange lässt du das da drauf?
Also ich kenne das so, dass man das wirklich halt wirklich fett in die Glut stellt und das dann so ein paar Mal quasi durchblubbern lässt. Das läuft dann ja auch wieder runter. Können das so, dass eigentlich ganz gut funktioniert. Auch auf dem Kocher.
Ja, genau.
Kann man das ja ganz gut machen, ne? Ja. Also, vielleicht auch oft man das ausprobiert, ne? Und dann muss man das mal ausprobieren, ob der schon schmeckt oder nicht. Wenn nicht, lässt man halt nochmal durchbrötscheln.
Ja.
Genau. Jetzt sind wir aber schon beim Thema Ausrüstung. Ein Stück weit, was es alles an Gadgets gibt. Hast du Tipps, wie ich meine Ausrüstung pflege? Also viele machen das ja so, der Rost sieht nicht mehr ganz gut aus. Wenn ich das nächste Mal grillen will oder irgendwas zubereiten, schmeiße ich ins Feuer, Stahlbürste drüber. Gibt es da noch mehr Tricks? Und wie, was würdest du für eben diese gusseisernen Töpfe, die Dutch Ovens, empfehlen?
Bei den Dutch Ovens ganz klar eigentlich nur mit Wasser waschen und dann immer wieder mit Öl, nach der Benutzung mit Öl einstreichen, dünnen und überschüssiges Öl auch mit dem Tuch wieder rausnehmen. Aber bei den Dutch Ovens tatsächlich also niemals mit Spülmittel oder irgendwas rangehen. Mhm.
Auch keine Stahlbürste, ne? Wahrscheinlich.
Nee, das ist wie bei den gusseisernen Pfannen, hat ja der ein oder andere auch zu Hause einfach in der Küche. Das ist immer so ein bisschen empfindlich, dieses Material, weil das fängt auch gerne an zu kleben. Wenn man das mit Spülmittel und alles bearbeitet, hat man das gerne, dass das umso mehr klebt das unten an. Deshalb nur Wasser und dann aber immer schön ölen, weil die Dinger rosten sonst auch manchmal ganz gerne, dass die so ein bisschen Rost ansetzen.
Ja, das hatte ich auch mal. Da habe ich meinen nämlich schön in der Werkstatt, die wir haben, in Spülstein gestellt, eingeweicht. Ja. Das ist ja okay, aber die Füße haben dann ein bisschen angefangen zu rosten. Ja. So, ich dachte so, okay, jetzt aber mal fix das ganze Ding wieder eingeölt.
Ja.
Würdest du sagen, da brauchen wir so eine spezielle Paste? Also ich weiß von einem bekannten Hersteller von diesen gusseisernen Öfen, der empfiehlt, oder gusseisernen Töpfen, der empfiehlt so eine spezielle Paste, die auch lebensmittelverträglich ist und das sei das Beste.
Das kenne ich nicht.
Okay.
Das kenne ich nicht. Ich habe tatsächlich einfach über...
Wenn ich dir empfehle, sage ich dir mal die Homepage, da kannst du mal gucken, was die da empfehlen.
Genau. Nee, also ich benutze tatsächlich eigentlich immer neutrales Öl. Also tatsächlich Olivenöl zum Beispiel würde ich nämlich auch nicht nehmen, sondern neutrales, überhitzbares Öl. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. Und bei Grillrosten, also da gibt es ja tausende von Tipps. Also das muss man wirklich sagen, von ich lege es in die nasse Wiese und am nächsten Tag sieht er aus
das
wie neu.
Ich auch.
Ich weiß
ja
nicht.
Gut, ganz so schick war es nie, wenn wir das so probiert haben.
Da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen schmerzfrei. Also ich muss schon sagen, wenn man die Möglichkeit hat, den über der heißen Glut abzubürsten, das ist, glaube ich, so das Beste. Wenn einem da aber mal so richtig was reinbappt und man muss den wirklich sauber kriegen, bin ich ganz ehrlich, gehen wir auch im gastronomischen Bereich logischerweise da einfach mit der Hardcore-Keule ran. Okay. Sorry, Leute.
Ja,
aber man kann halt ewig schrubben oder man weicht das schön ein und dann wird das halt zeitnah sauber. Und da muss ich sagen, also bei diesen ganz normalen Edelstahlrosten, da habe ich das auch nie, also wenn man da jetzt eben mit so einem Grillreiniger rangeht. Also ich hatte jetzt noch nie die Erfahrung, dass das danach ein Riesenproblem wäre, dass da nachher alles dran kleben würde oder sowas.
Ja gut, es brennt sich dann ja auch weg. Normalerweise hängt man das ja auch dann eine Weile wieder ins Feuer und wenn da irgendwelche Reste sind, dann verschwinden die ja auch.
Ja, das ist richtig. Und man spült das ja eigentlich auch ab. Also so.
Ja.
Also da bin ich tatsächlich ein bisschen schmerzbefreit, aber das liegt natürlich auch an meinem beruflichen Hintergrund, dass ich natürlich wenig Interesse habe, 5 Stunden einen Grill sauber zu machen. Also so.
Ja, oder du musst ja auch mit der Hygiene nochmal anders gucken, als jemand, der das privat bei sich macht mit ein paar Freunden, wenn man sich da, sag ich mal, den Magen verrenkt, dann das kannst du natürlich mit deinen Gästen dann weniger bringen. Es gibt ja auch Menschen, die da wirklich so ein bisschen fies vorsehen, nee, der sieht nicht mehr so ganz gut aus, der Grill, und dann so Alu-Grillschalen benutzen.
Ja.
Da rätst du wahrscheinlich von ab.
Ja,
oder?
Soll man nicht.
Soll man nicht. Okay, ist es nur nicht schick oder hast du ernsthafte Gesundheitsbedenken deswegen?
Also ich muss sagen, ich persönlich verwende das nicht. Wenn ich jetzt aber irgendwo zum Essen eingeladen bin und das verwendet jemand, dann esse ich das einfach gerne, weil ich eingeladen bin und jemand anders Essen zubereitet und ich mich darüber freue. Ja, an sich soll man das nicht machen. Ich denke auch, dass man das eigentlich nicht braucht. Ich denke, es gibt eigentlich genügend Alternativen inzwischen. Mhm. Und Grillgut selber, also jetzt irgendwie Fleisch, dickes Gemüse, Würste und sowas, das würde ich eh immer direkt auf den Rost machen. Mhm. Und das eben lang genug da lassen, weil wenn das so eine leichte Röstung bekommt, dann löst sich das auch automatisch wieder vom Rost und lässt sich drehen, da braucht man keine Grillschale. Und wenn man
aber gerade Gemüse bäppt ja manchmal furchtbar an, finde ich. Na, also da hast du dann echt so, jetzt aber schon mal runter mit der Zucchini, na, weil da würdest du sagen, sogar lieber noch ein bisschen aushalten und dann löst sich's besser von alleine wieder.
Finde ich, ja. Tatsächlich finde ich, dass man da nicht zu hektisch rangehen darf. So, genau. Nee, und sonst muss ich sagen, also ich arbeite relativ viel mit Backpapier auch, statt Alufolie. Ah. Wenn man jetzt
und das
Beispiel,
verbrennt nicht?
Das geht ganz gut. Nicht? Also man darf es nicht in die direkte Flamme legen, dann verbrennt es.
Ja. Aber ich dachte auch mit so einem Abstand, dass es doch irgendwie hitzeempfindlicher ist oder da irgendwie schneller anfängt zu kokeln irgendwie.
Ja, nee, das geht tatsächlich ganz gut. Und da mache ich tatsächlich gerne eben so Gemüse- und Käsepakete rein. Also alles, was auf dem Rost auch einfach auslaufen, also was gar nicht gehen würde. Und das finde ich ist eine gute Alternative eigentlich zu diesen Aluschalen, dass man das eben in Backpapier einpackt.
Mhm. Ja, auch wenn man den Umweltaspekt sieht, Alu ist ja jetzt nicht gerade das, was der Ökobilanz richtig gut tut. Ne?
Tatsächlich nicht. Nee. Deshalb, wenn man das vermeiden kann, sollte man das vermeiden. Wenn es der ein oder andere noch macht, dann ist es, wie es ist. Kann man auch noch kaufen.
Ja, und bevor jemand gar nicht mit dem offenen Feuer kochen anfängt, dann dann lieber mit Aluschale, das denke ich doch auch. Vielleicht entdeckt man dann irgendwann, dass man es dann doch nicht mehr braucht, auch wenn es vielleicht ein bisschen nicht ganz so super hygienisch wirkt im ersten Moment. Genau. Was ist denn dein Lieblingsrezept, wenn du jetzt sagst, so, ich habe jetzt mal richtig Bock, was auf offener Flamme im Lagerfeuer zu machen? Was machst du dann?
Tatsächlich, also was ich super, super lecker finde, ist geschmortes Lammfleisch aus dem Dutch Oven. Gerne auch so ein bisschen orientales Gewürz und das auch einfach so lange, wie es geht, schmoren lassen, dass das richtig zerfällt. Also das liebe ich sehr. Sonst esse ich sehr viel vegetarisch tatsächlich, muss ich sagen. Also und deshalb kommt bei mir sehr viel Käse und Gemüse in allen Varianten auf den Grill. Und nicht nur eben als kleine Beilage.
Ja, okay. Ja. Und gibt's irgendwas, wo du dich erinnerst, Mensch, das war mal eine echte Katastrophe oder da ist mir mal was total misslungen? Also muss ich sagen, ich hatte das schon mal gemacht, mir auch ein schönes Koch- und Rezeptbuch für eben Dutch Oven geholt. Da hieß es so, ja, das ist ganz einfach Rouladen. Die muss man schön anbraten und dann übergießen und super. Mein Mann und ich haben das gemacht, es war schon ein bisschen dämmerig, ich das angebraten, übergossen, es war dunkel, man hat dann auch nicht mal direkt reingeguckt, es war halt, hatten glaube auch keine Hirnbirne, also Stirnlampe da. Ja, das war jetzt so kurz drin, das geht schon. Und wir haben dann stundenlang das Ding gekocht, eben besagtes Lagerfeuerbierchen getrunken. Ja, und dann, als wir fertig waren, roch es gar nicht so schlecht, aber es waren Briketts, die wir aus dem Süßchen gezogen haben, weil das von vornherein schon angebrannt war. Und danach bin ich dann ganz schnell zum Rindsgulasch zurückgegangen, weil ich dachte, da passiert das nicht. Kannst du dich auch an so eine schöne, nette Katastrophe erinnern?
Ja, wir haben tatsächlich bei einem Kurs mal gefüllte Kürbisse im Dutch Oven gemacht. Wir haben die mit Hackfleisch gefüllt und dann in die Dutch Ovens reingemacht und dann als Feuchtigkeit Weißwein dazugegeben.
Ja.
Das dann auch schmoren lassen. Das braucht auch relativ lange, je nach Größe des gefüllten Kürbisses auch. Man hätte ja auch gerne, dass das Hackfleisch in der Mitte dann irgendwie ja auch durch ist. Und da war das ähnlich wie bei dir. Man hat das nicht beobachtet, letztendlich war einfach zu wenig Flüssigkeit drin und die Hälfte des Kürbis war dann ein sehr schwarzer Kürbis.
Und dann kommt man auch wirklich an die Grenzen mit wieder putzen. Ich weiß nur, nach dieser Aktion, da habe ich dann auch echt geweicht und ich benutze so einen alten Spülbürstenkopf, so Holz mit Naturfasern, um das dann runter zu bürsten. Ja. Und das war schon, schon ein bisschen eine Sauerei, bis man den wieder im Griff hatte, den Topf.
Das ist richtig, das ist tatsächlich richtig, ja.
Also, man sieht, selbst hier als Profi passiert sowas. Mir als damalige Anfängerin ist das eben auch passiert. Nach dem ersten Mal, wo es geklappt hat, übermütig geworden, gleich mal die Rouladen angekokelt. Das war total super. Aber man soll sich deswegen nicht abschrecken lassen davon, trotzdem die ersten Schritte zu machen.
Das ist richtig.
Ich sitze ja auch gerne an so Herbstabenden, wo es dann früh ein bisschen dämmerig wird, sitze ich gerne eben am Feuerchen und benutze eben den Dutch Oven. Ist das für dich ein Sommerding oder sogar ein Winterding? Oder sagst du, ach, das kann man eigentlich das ganze Jahr über machen?
Ich finde, dass man das ganze Jahr über machen kann. Ich finde es im Winter sogar manchmal sogar schöner wie im Sommer. Weil das einfach so eine ganz tolle Atmosphäre hat, finde ich, wenn es draußen kalt ist und dann hat man einfach eben diese Feuerstelle und dann macht man sich was zu essen und dann schürt man das Feuer ja auch immer wieder an, weil man ja nicht frieren möchte auch. Und das finde ich im Winter, finde ich das tatsächlich besonders schön.
Okay, also auch wenn Temperatur, Außentemperatur, Innentemperatur vom Topf, weil der doch recht dickwandig ist, hattest du auch noch nie Probleme, das im Winter irgendwas Gutes hinzukriegen?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja,
ist ja das, was vielleicht ein paar Leute abschreckt. Und gut, inzwischen ist es ja eh hip zu sagen, wir grillen an, wir grillen ab, Wintersaison, Sommersaison, aber ja, ich finde, das kann man auch wirklich so das ganze Jahr betreiben.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Nein, also tatsächlich, im Sommer ist das natürlich ganz prima, aber im Winter, das soll jeder mal ausprobieren tatsächlich. Und dann so einen schönen Glühwein damit reinstellen. Dann wird man von innen warm. Ich finde das ganz toll.
Ja, gut. Jetzt haben wir schon von dir ganz viel gehört, gute Tipps gekriegt. Jede von uns hat auch gesagt, was schon mal schiefgegangen ist. Das ist ja auch vielleicht ganz gut. Soll aber natürlich nicht abschrecken. Hast du noch ein paar warme Worte oder sehr motivierende Worte? Ja, oder nochmal eine Idee, wie man wirklich sagen kann, jetzt gebe ich mir mal den letzten Ruck und fange tatsächlich an mit der Lagerfeuerküche.
Ja, also ich denke, man sollte sich auf jeden Fall getrauen und Dinge einfach ausprobieren und auch wenn das schief geht, nicht den Kopf einziehen und sagen, das mache ich jetzt nie wieder. Weil wie wir es eben gerade davon hatten, Dinge gehen immer mal schief, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass die zweiten gefüllten Kürbisse, die wir gemacht haben, waren ganz zauberhaft dann. Genau, und ich glaube, was bei dieser Lagerfeuerküche oft ein bisschen der Schweinehund ist, man muss es halt machen, also diesen Prozess eben von Feuer machen. Und den, glaube ich, diesen Schweinehund muss man vielleicht ab und zu überwinden und sich das vielleicht aber auch eben ganz schön gestalten, dass man das vielleicht eben auch zu zweit macht und dann, das dauert ja alles, bis man überhaupt mal in diesen Grill- und Kochprozess auch kommt. Aber ich denke, gerade wenn man das zu zweit macht, kann man da viel experimentieren und kann viel Pläuschchen noch halten, bis das dann mal alles von der Glut her passt. Genau. Und sonst einfach ausprobieren. Einfach rantasten, experimentieren.
Okay. Und auf keinen Fall abschrecken lassen. Und vielleicht auch einfach in deine Bücher gucken. Dann kriegt man schon eine Menge Anregungen. Da ist ja auch ein kleiner Guide dabei, was man wie machen soll. Zumindest in dem Dutch Oven Buch, das ich auch zu Hause habe, wie gesagt. Da kriegt man auch so ein paar Basics einfach nochmal auf die Schnelle erklärt. Und dann sollte man sich wirklich mal an die Sache rantrauen. Vielen, vielen Dank für die guten Tipps, für das nette Gespräch, für die Motivation, wirklich damit anzufangen. Mora, ich hoffe, wir erwischen uns mal wieder zu diesem oder einem anderen Thema. Vielen Dank.
Ich danke dir, Kerstin, und ich hoffe doch, dass ich dich in meinem Stampatius in Stuttgart mal begrüßen kann.
Das habe ich schwer vor, da mal wieder vorbeizuschauen, das ist lange her. Und wenn euch, liebe Hörer, jetzt der Podcast gefallen hat und ihr auch keine weitere Episode verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier. Oder ihr holt euch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da bleibt ihr dann auch informiert über alles, was so in der Outdoor-Welt vor sich geht. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch euch per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier, draußen auf Tour oder an dem einen oder anderen Lagerfeuer.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.